Ja, guten Morgen auch von meiner Seite aus. Ich wollte heute mal über den Arm Gottes sprechen. Dazu habe ich einen Vers gefunden in der Bibel, Jesaja 59, Vers 1. Siehe, die Hand des Herrn ist nicht zu kurz, um zu retten, und sein Ohr nicht zu schwer, um zu hören. Und der Vers hört sich in der Hoffnung für alle ganz anders an. Da steht nämlich, ihr meint wohl, der Herr sei zu schwach, um euch zu helfen, und noch dazu taub, sodass er eure Hilferufe gar nicht hört. Oh nein. Dann mit dem Arm ist mir eingefallen, diese Woche hat die Sigrid so ein bisschen im Garten gewuselt und wir haben da so eine Wand, die ist mit Efeu bewachsen und dann stand sie da und wollte da oben dran und ihr Arm war gar nicht lang genug dafür. Und dann habe ich ihr aus dem Keller die Leiter geholt, weil ich musste ins Homeoffice, ich hatte nicht so viel Zeit und dann ist sie dran gekommen. Und da ist mir so eingefallen, wie unterschiedlich unsere Armlänge ist zu der Armlänge Gottes, weil Gott hätte keine Leiter gebraucht. Und dann habe ich darüber nachgedacht, welche Begebenheit in der Bibel könnte denn so dazu passen? Und dann bin ich auf die Apostelgeschichte gestoßen und das lese ich mal vor. Das ist in Kapitel 12, Vers 1 bis 17. In dieser Zeit ließ König Herodes einige Christen in Jerusalem verhaften und foltern. Jakobus, der Bruder von Johannes, wurde enthauptet. Als Herodes merkte, dass er dadurch bei den Juden Ansehen gewann, ließ er auch Petrus gefangen nehmen, und zwar während des Festes der ungesäuerten Brote. Man warf den Apostel ins Gefängnis, dort bewachten ihn ununterbrochen 4 Soldaten, die alle 6 Stunden abgelöst wurden. Herodes wollte nach der Festwoche Petrus öffentlich den Prozess machen. Als die Gemeinde in Jerusalem davon hörte, hörte sie nicht auf, für den Gefangenen zu beten. In der letzten Nacht vor dem Prozess schlief Petrus zwischen 2 Soldaten und war mit Ketten an sie gefesselt. Die beiden anderen Soldaten hielten vor der Zelle Wache. Plötzlich betrat ein Engel des Herrn die Zelle und Licht erfüllte den Raum. Der Engel weckte Petrus, indem er ihn anstieß und sagte zu ihm, schnell, steh auf! Sofort fielen Petrus die Ketten von den Handgelenken. Binde deinen Gürtel um und zieh deine Schuhe an, befahl der Engel. Nimm deinen Mantel und folge mir. Petrus verließ hinter dem Engel die Zelle. Aber die ganze Zeit über war ihm nicht klar, dass all dies wirklich geschah. Er meinte, es wäre eine Vision. Sie gingen am ersten Wachposten vorbei, dann in den zweiten und kamen schließlich an das schwere Eisentor, das zur Stadt führte. Es öffnete sich wie von selbst vor ihnen. Nun hatten sie das Gefängnis verlassen und bogen eine schmale Straße ein. Da verschwand der Engel. Und erst jetzt begriff Petrus, der Herr hat mir tatsächlich seinen Engel geschickt, um mich aus der Gewalt von Herodes zu retten. Die Juden werden vergeblich auf meine Hinrichtung warten. Als er das begriffen hatte, ging er zu dem Haus, in dem Maria wohnte, die Mutter von Johannes Markus. Dort hatten sich viele Christen aus der Gemeinde zusammengefunden, um zu beten. Petrus klopfte an die Haustür. Da kam eine Dienerin, die Rode hieß, und wollte hören, wer da war. Sie erkannte Petrus sofort an seiner Stimme, vergaß aber vor lauter Freude, die Tür zu öffnen und lief ins Haus zurück. Petrus stand draußen vor der Tür. Petrus steht draußen vor der Tür, rief sie. Bist du verrückt? Fragten die anderen. Aber sie blieb bei ihrer Behauptung, da vermuteten sie, es muss wohl ein Engel sein. Petrus hörte nicht auf, an die Tür zu klopfen. Als sie ihn endlich öffneten und Petrus erkannten, gerieten sie vor Freude außer sich. Mit einer Handbewegung brachte er sie zur Ruhe und dann berichtete er, wie ihn der Herr aus dem Gefängnis befreit hatte. Sagt das auch Jakobus und den anderen, bat er zum Schluss. Dann trennten sie sich und Petrus verließ Jerusalem, um sich in Sicherheit zu bringen. Am nächsten Morgen entdeckten die Soldaten voller Entsetzen, dass Petrus nicht mehr da war. Sie konnten es sich einfach nicht erklären. Als Herodes den Gefangenen vorführen lassen wollte, er aber nirgendwo zu finden war, ließ der König die Wachen verhören und hinrichten. Anschließend verließ Herodes Jerusalem und blieb längere Zeit in Caesarea. Das ist jetzt eine lange Geschichte und wir kennen die bestimmt alle aus der Sonntagsschule. Also ich weiß, dass ich die ja bestimmt schon 3-4 Mal in der Sonntagsschule hatte. Und trotzdem hat mich die Situation nochmal so neu angefasst, weil ich da so einige Aspekte gesehen habe, die uns auch heute betreffen könnten. Als erstes müssen wir mal bedenken, in welcher Situation wir sind. In Apostelgeschichte 11 steht nämlich, dass es keine einfache Zeit war, in der die Gemeinde gerade war, außer dass Herodes plötzlich anfängt, Leute zu verhaften und zu foltern und zu töten, gibt es in Jerusalem auch noch eine Hungersnot. Also es ist wirklich eine beschissene Zeit. Außerdem ist die Gemeinde nicht mehr ganz neu. Die Gemeinde ist ungefähr schon 10 Jahre alt. Und ich bin wirklich begeistert, wie nach 10 Jahren diese Gemeinde immer noch total lebendig ist und immer noch zusammensteht wie ein Mann. Und wenn ich so an unsere Gemeinde denke, dann freue ich mich, dass unsere Gemeinde bald 30 Jahre alt wird und wir auch immer noch existieren und wir Gemeinschaft untereinander haben. Also Gott ist in der Mitte. Das finde ich wirklich toll. Und dann geht es hier eigentlich in einen Nebensatz um Jakobus. Jakobus ist der Bruder von Johannes. Das ist nicht der Jakobus, der das Buch in der Bibel geschrieben hat, der Bruder Jesu, sondern es ist einer der Jünger. Und Jakobus war einer der Leiter der Gemeinde in Jerusalem. Wir wissen eigentlich so von 3 Leitern in Jerusalem. Das war der Jakobus, das war der Petrus und der Johannes. Die 3. Und der Herodes fasst den Plan, diese Gemeinde wirklich von oben anzugreifen. Wenn ein Leiter plötzlich wegbricht, ist das schon ganz schön schlimm. Ihr wisst, ich verkaufe ja die ISO 9000, Zertifizierung, Qualitätsmanagement. Und da geht es immer um die oberste Leitung. Leitung ist total wichtig und wenn die nicht funktioniert, dann bricht irgendwie alles zusammen. Und der Jakobus wird einfach mir nichts, dir nichts hingerichtet. Und es wird einfach so sachlich dargestellt. Und wir wissen ja von Petrus, dass er eine Frau hatte, oder sogar eine Schwiegermutter, die mal geheilt worden ist. Und ich denke mal, dass der Jakobus auch eine Familie hatte. Weil damals in der Zeit, in der Antike, gab es eigentlich keine Single-Haushalte. Man war einfach verheiratet. Und die Familie von Jakobus hat bestimmt sehr gelitten darunter, dass der Vater, dass der Ernährer weg war. Und jetzt kommt der Petrus dran. Und ich kann mir vorstellen, dass das wirklich ein Schock war für die Gemeinde. Und ich glaube auch, obwohl das hier nicht steht, dass die Gemeinde bestimmt genauso für den Jakobus gebetet hat. Und dass sie genauso intensiv sich getroffen haben, um für den Jakobus zu beten, weil er war ja auch ein Mann, der geachtet war bei den Christen. Und dann kommt der Petrus und wird auch gefangen genommen, weil dieser Herodes, der Enkel von dem, der zu Jesu Geburt an der Macht war, plötzlich merkt, dass er sich beliebt machen kann. Wie schlimm ist das manchmal, wenn man so Leuten ausgeliefert ist? Kennt ihr das vielleicht auch so aus dem Beruf oder aus eurem täglichen Leben, vielleicht auch in der Schule damals, war man total abhängig vom Lehrer. Ich weiß, ich habe mal keine 1 in Musik bekommen, weil ich ein Junge war. Da war ich ziemlich sauer auf diesen blöden Lehrer. Und ich konnte aber nichts machen. Und ich bin auch nicht zu meinen Eltern gegangen oder so. Ich habe das jetzt einfach geschluckt, dann eine 2 ist auch okay. Aber manchmal kann man einfach nichts machen. Und genauso ist es, wenn Leiter einen besonders mögen oder so und den fördern, dann kommt man in ganz andere Bereiche. Man ist so abhängig von Menschen oft. Und man fragt sich, wo ist denn da der Arm Gottes? Und dann ist der Petrus im Gefängnis und ich bin wirklich sehr erstaunt, wie gelassen Petrus ist. Und ich glaube, wir können von Petrus wirklich lernen, wie eng seine Beziehung zu Gott ist. Ich weiß nicht, ob ihr das mitgekriegt habt, diese Woche ist dieser Philipp Mickenbecker gestorben. Dieser junge Mann, der ganz schlimm an Krebs leidet und der Millionen von Followern auf YouTube hat. Und der hat so ein Zeugnis gegeben davon, wie er, ja, dass er Jesus vertraut, obwohl er todkrank ist und er weiß, wenn Jesus ihn gesund macht, ist super, wenn Jesus ihn sterben lässt, ist auch alles in Ordnung, weil er bei Jesus ist. Und das ist so ein Zeugnis, dass es sogar im Spiegel TV, in Hessenrundfunk, in überall war das diese Woche in den Medien, dass dieser junge Mann so ein Zeugnis ist. Und das hat mich total auch an Petrus erinnert, weil Petrus soll getötet werden. Und wenn man getötet werden soll, ist das keine besonders erquickende Situation. Und der Petrus, der schläft. Einen Tag, bevor dieser Prozess, der wahrscheinlich auch wieder sehr ungerecht sein wird, anfängt, liegt er im Gefängnis und schläft. Und hier steht, da kommt ein Engel und das Gefängnis ist voller Licht und keiner merkt. Ich weiß, ich war mal im Krankenhaus, ich habe mich da auch nicht besonders wohl gefühlt und ich konnte sehr schlecht schlafen und ich war endlich eingeschlafen. Da kommt diese blöde Nachtschwester und macht das Licht an und will mitten in der Nacht irgendwie ein EKG machen. Das fand ich ziemlich doof und ich war sofort wach, als dieses Licht anging. Aber der Petrus, der schläft. Der schläft und die Wachen, stell euch vor, 16 Soldaten sind abgestellt für den Petrus im Dreierschichtsystem. Das macht effektiv 4. 2 sind neben ihm angekettet, 2 stehen vor der Türe, alle pennen. Dann kommt der Engel, das finde ich auch echt so witzig. Man stellt sich ja Engel immer so lieblich vor und so vorsichtig und so freundlich. Und der Engel kommt und rüttelt den Petrus so richtig. Und es hört sich so an, als wenn er so ein bisschen ruppig und grob gewesen wäre. Also gar nicht, wie man sich so einen Engel unbedingt vorstellt. Also Engel macht ihn wach und sagt, jetzt mach dich mal fertig, wir gehen raus. Und der Petrus hält das überhaupt nicht für real, er hält das für eine Vision. Und erst als er draußen ist, der Engel verschwindet, merkt er, dass das echt ist. Manchmal habe ich so gedacht, erlebt man wunderbare Sachen mit Gott und merkt es gar nicht. Habt ihr es auch schon mal erlebt, dass ihr hinterher wach geworden seid und habt gedacht, boah, da hat mir Gott jetzt aber geholfen. Und in dem Moment, wo es wirklich passiert ist, hat man gedacht, na schön, aber es ist jetzt nichts Besonderes. Aber was der Petrus hier erlebt, ist ja voll besonders, dass er einen Engel bei sich hat. Und dann geht er genau dahin, wo er weiß, wo die Gemeinde sich trifft. Und das ist für mich auch nochmal so ein Punkt, wo wir uns nochmal prüfen sollten. Wo gehen wir hin, wenn wir irgendwas auf dem Herzen haben oder wenn wir es erlebt haben? Die Gemeinde sollte wirklich ein Zentrum sein unseres Glaubens. Und der Petrus wusste genau, wo er hingeht, wo er wahrscheinlich auch seine Frau war oder seine Schwiegermutter. Er geht zu dieser Maria, die Mutter vom Johannes Markus. Und den Markus kennen wir auch. Das ist nämlich derjenige, der mal mit Paulus und Barnabas auf die Missionsreise gegangen ist und wegen dem sie sich dann auch zerstritten haben, die beiden. Aber die Mutter, also sieht man manchmal, wie klein die Welt ist, die Mutter beherbergt die Gemeinde. Und da beten die. Und ich bin wirklich, wäre so gern dabei gewesen, diese Gemeinschaft, die man da erlebt, ist wirklich toll. Die beten und sind zusammen und danken Gott. Und ich finde noch etwas toll. Ich glaube, die Gemeinde hat sich auch für den Jakobus getroffen. Und die Gemeinde hat auch für den Jakobus gebetet. Und da kann man den Eindruck haben, Gottes Arm ist zu kurz, denn der Jakobus, der wurde geköpft. Und ich finde das auch schön an dieser Gemeinde, dass sie, obwohl sie erleben, dass nicht jedes Gebet erhört wird, sie nicht aufgeben und weiterbeten. Und dass sie sich treffen und trotzdem glauben und sie wissen, Gott kann helfen. Beim einen Mal hilft er nicht, beim anderen Mal hilft er. Aber wir richten uns an Gott. Und da habe ich mir auch so vorgestellt, diese Frage, warum, die kommt uns ja oft. Gott, warum hilfst du nicht? Oder Gott, warum ist der eine in so einer guten Position und hat so viel und ich bin so beeindruckt und ich bin ein bisschen neidisch und ich bin eifersüchtig und wieso schenkst du mir das nicht? Und diese Frage wird selbst hier in diesem Text nicht beantwortet. Warum Gott manche leiden lässt und warum manche errettet werden. Das ist ein Geheimnis Gottes. Und wir sagen immer, dass wenn wir bei Jesus sind, werden uns alle Fragen beantwortet. Aber ich habe auch mal gehört, dass man dann alle Fragen vergessen hat. Dass es einen gar nicht mehr interessiert. Aber das sind halt die Geheimnisse unseres Herrn. Was für mich wichtig ist, dass ich mich nicht immer fragen muss, warum. Weil wenn ich mich frage, warum passiert mir das und das, das bringt mich dann nur in Stress. Ich vergleiche mich mit anderen Leuten, ich versuche herauszufinden, warum der eine was hat und ich nicht. Und das möchte Gott gar nicht. Gott möchte in meiner Nähe sein. Und ich bin mir sicher, dass der Jakobus vor seinem Tod auch wahrscheinlich geschlafen hat, weil er genauso nah bei Jesus war, wie auch der Petrus. Und er hatte bestimmt auch keine Angst. Vielleicht schon, aber vielleicht war er auch getröstet im Herrn und er wusste, damit ist jetzt nicht alles vorbei, ich bin gleich bei Jesus. Und wenn man diese Perspektive hat, dann kann man auch manches einfach zurückstellen. Und für mich möchte ich daraus lernen, einfach zu sagen, Herr, ich akzeptiere das, was du mit mir vorhast. Und die Gemeinde fragt sich auch nicht, warum sollen wir noch weiter beten? Die kommen einfach zusammen und beten für den Petrus und dann steht der Petrus vor der Tür und dann kommt die Rode und das ist wahrscheinlich genauso wie bei mir. Der Petrus hatte so eine einzigartige Stimme. Wenn ich am Telefon bin, sagen die Leute auch, ach, Herr Langenberg, wir kennen Sie immer an Ihrer Stimme. Auf jeden Fall erkennt sie ihn sofort. Und er klopft an die Tür und anstatt aufzumachen, rennt sie erstmal zurück zu den Leuten und sagt, der Petrus steht vor der Tür. Und was mich ja wirklich sehr erstaunt ist, dass die Gemeinde, die intensiv betet und sich Tag und Nacht damit beschäftigt hat, dass der Petrus frei wird, es nicht glauben. Jesus sagt an einer Stelle, wir sollen Glauben haben wie ein Senfkorn, dann würde uns alles geschehen, was wir uns wünschen. Ich frage mich, wie klein dieses Senfkorn hier gewesen ist oder was die erwartet haben. Ich weiß nicht, die beten dafür, dass der Petrus freikommt und dann steht der Petrus vor der Tür und anstatt zu sagen, super, sagen wir jetzt mal, bist du verrückt? Macht mich sprachlos. Und die Rode sagt, doch, 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 das ist der, das muss ein Engel sein, sagen die dann. Aber der Petrus hört nicht auf, an die Tür zu klopfen. Ich meine, er hat auch vielleicht ein bisschen Panik, dass er gleich verfolgt wird oder was. Er steht da und dann machen sie ihn endlich auf und dann fallen denen die Schuppen von den Augen und sie sehen plötzlich, dass es wirklich Petrus ist. Und ich bin wirklich... Ja, ich kann mir das so gut vorstellen, wie dann diese Freude übersteigt, alle Grenzen. Die freuen sich wahnsinnig, dass er da ist. Und habt ihr das auch schon mal, dass ihr eine Gebetserhörung erlebt und ihr freut euch, und aber ihr vergesst es auch wieder. Irgendwann ist diese Freude vorbei und beim nächsten Mal bete ich wieder und denkt dann, wenn es passiert, es ist doch verrückt. Aber wir dürfen echt viel von unserem Herrn erwarten. Und die Hand des Herrn ist nicht zu kurz und auch nicht zu schwach. Das sollten wir uns immer vor Augen halten. Und ich finde diese Begebenheit aus der Bibel ein ganz tolles Beispiel, wie man so den Glauben erlebt und wie man Gemeinde erlebt. Und ich wünsche mir das gerade so jetzt in dieser Zeit, wo wir Masken tragen müssen, wo wir nicht singen dürfen und so. Aber die Gemeinde existiert und die Gemeinde hat Gemeinschaft. Und wir dürfen zusammen vor den Herrn kommen mit all unseren Anliegen. Das finde ich ein ganz tolles Fazit hier aus dieser Geschichte. Die Geschichte geht auch noch weiter, wenn wir weiterlesen. Dieser Herodes ist ja wirklich ein Tyrann und der wird ganz drastisch von Gott gestraft. Er lässt dann so eine Delegation vor sich erscheinen. Die sind abhängig von Israel wegen Lebensmittellieferungen und dann schmeicheln die dem und er stellt sich dann dahin wie ein Gott und in dem Moment schlägt Gott ihn, dass er von Würmern zerfressen wird. Das ist auch eine Sache, die mir aufgefallen ist, dass Gott die Dinge umkehrt. Am Anfang steht der Herodes ganz oben, hat alle Macht. Keiner kann sich ihm widersetzen. Und am Ende der Geschichte ist Herodes qualvoll gestorben. Während der Petrus abhängig war von Gott, von diesem Herodes und gefangen genommen wurde. Und er ist hinterher der gerettet wurde. Das ist doch wunderbar, dass Gott die Situation so umkehren kann, dass man nur staunen kann und Gott loben und preisen kann. Und das möchte ich euch so weitergeben, dass wir uns daran erinnern, wie groß und stark unser Gott ist, dass er nicht immer das tut, was wir erwarten, dass wir aber auch nicht fragen müssen, warum machst du das so, sondern die Antwort hat Gott. Und dass Gott einfach nie einen Fehler macht und immer das tut, was am besten für uns ist und was am besten für die Gemeinde ist. Amen.